diese Menschen, diese Iberovci, denen wird kollektiv Volksverrat vorgeworfen und sie sollen in Umerziehungslagern wieder auf politische Linie gebracht werden. Also sie sollen dort vom Stalinismus abkommen und sich zum Titoismus bekennen. Und eines dieser politischen Umerziehungslager ist eben Goli Otok, das grundsätzlich zum Synonym für alle politischen Umerziehungslager in Jugoslawien wurde.
Diese Folge von Geschichte Europas ist Teil meiner Kooperation mit dem Organisationsteam der studentischen Tagung Was bleibt? Erinnerung in Ost- und Südosteuropa aus dem Wintersemester 2023/24 an der Universität Mainz. Nina Miric blickt mit uns nach Jugoslawien. Dort wurden auf einer kleinen Insel namens Goli Otok Menschen eingesperrt, die im Verdacht standen, nach Titos Bruch mit Stalin weiterhin auf Seiten der Sowjetunion zu stehen. Nina erklärt nicht nur diese historischen Zusammenhänge und die Erlebnisse der sogenannten Ibiovci auf dieser Insel, sondern schildert auch, wie die in den 1990ern einsetzende Aufarbeitung der Ereignisse auf Goli Otok verwendet wurde, den Staat Jugoslawien zu legitimieren und, wie wir wissen, unerfolgreich, einem Auseinanderbrechen entgegenzuwirken. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Hinweise, wie ihr mir Feedback und Kommentare zukommen lassen könnt. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr auch eine monatliche Überweisung bei Steady einrichten oder eine einmalige Spende auf PayPal senden. Das hilft mir enorm dabei, genau wie mit dieser Folge, gelegentlich auch mehrere Eigenproduktionen in einer Woche zu veröffentlichen und mit spannenden Projekten wie dieser studentischen Tagung zu kooperieren. Nina stellt sich als neuer Gast zunächst vor und schildert, wie sie zu ihrem Thema kam. Und nun wünsche ich euch, wie immer, viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem August 2024.
Mein Name ist Nina Miric. Ich bin aus Basel. Ich habe an der Universität Basel mein Masterstudium abgeschlossen diesen Sommer. Ich habe osteuropäische Geschichte und Slawistik studiert und ich habe mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit Goli Otok und seiner Rolle in der jugoslawischen Erinnerung, offiziell oder eben nicht offiziell in Erinnerung, beschäftigt. Ich bin auf dieses Thema gestoßen im Sprachunterricht. Unsere Sprachlektorin Tatjana Simeonovic hat uns auf dieses Thema aufmerksam gemacht, hat sich auch einige Semester mit uns damit beschäftigt und ich habe mich daraufhin entschieden, das Thema gleich für meine Masterarbeit aufzunehmen.
Dann sollten wir mit einer kleinen Klärung anfangen. Was ist Goli Otok? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Also vielleicht erstmal zur Übersetzung. Goli Otok bedeutet eigentlich die nackte Insel. Und das ist eine Insel an der kroatischen nördlichen Adriaküste. Sie liegt zwischen den beiden vielleicht bekannteren Inseln Rab und Krk. Und den Namen hat sie eigentlich von ihrer Vegetation. Die Insel ist sehr karg. Sie hat praktisch eben keine Vegetation. Es gibt dort keine natürliche Wasserquelle, keine Infrastruktur, die nicht im Zusammenhang mit Gefängnis oder Lagern erbaut worden wäre. Und es herrschen sehr, sehr harsche Wetterbedingungen. Also im Sommer ist es extrem heiß. Und ein Problem, das ebenso auftritt, ist die Bura. Das sind diese orkanartigen Winde, die vielleicht bekannt sind von der Adriaküste. Und diese Wetterbedingungen machen das Leben auf der Insel extrem hart. Goli Otok diente zusammen mit Sveti Grgur, das ist die nördlich gelegene Nachbarinsel als Internierungsort für politische Gefangene. Und ich habe mich insbesondere mit den politischen Gefangenen zwischen 1949 und 1956 beschäftigt. Das waren die sogenannten Ibeovci. Ibeovac oder Ibeovci im Plural, das leitet sich von der Abkürzung IB ab. Das steht für Informbüro bzw. für die Kominform. Die Kominform, das war ein internationales Bündnis kommunistischer Parteien unter der Führung von Stalin bzw. der Sowjetunion. Also die Ibeovci, die sogenannten AnhängerInnen der IB, des Informbüros, die wurden zwischen 1949 und 1956 politisch verfolgt. Und der Grund dafür lag, dass es 1948 zum Bruch zwischen Stalin und Tito gekommen war. Also bis 1948 galt Jugoslawien eigentlich als Musterschülerin der Sowjetunion. Das zeigte sich beispielsweise darin, dass die Verfassung praktisch von der sowjetischen, eine Kopie der sowjetischen Verfassung war. Es zeigte sich darin, dass 5-Jahres-Plan radikal nach sowjetischem Vorbild umgesetzt werden sollte. Und es zeigte sich eben auch darin, dass die Kominform selbst ihren Hauptsitz in Belgrad hatte ab 1947. Also das sind einfach so drei Aspekte, die andeuten, wie eng diese Bindung Jugoslawiens an die Sowjetunion angedacht war. Aber 1948 kommt es eben zu diesem Abbruch der Beziehungen, weil Tito vermehrt politische Alleingänge wagt. Das geschieht beispielsweise im Rahmen des griechischen Bürgerkriegs, wo er entgegen den Wünschen Stalins eigene Truppen hinsendet. Das geschieht aber auch dadurch, dass er versucht, eine Balkanföderation zu gründen, wo er Bulgarien und Albanien versucht mit einzubeziehen und dadurch natürlich in die Interessenssphären der Sowjetunion gerät, beziehungsweise eine Konkurrenz dazu darstellt. Ja, das sind nur zwei Beispiele, es gibt noch einige mehr, aber all diese Entwicklungen führen dazu, dass Stalin und Tito, dass sich ein Konflikt auflädt, der schließlich dadurch seinen Höhepunkt erreicht, dass die Kominform im Juni 1948 Jugoslawien aus diesem internationalen Bündnis ausschließt und dadurch Jugoslawien politisch, wirtschaftlich, aber auch militärisch isoliert. Die Sowjetunion fährt eine Wirtschaftsblockade gegen Jugoslawien. Gleichzeitig werden Militärmanöver an der jugoslawischen Grenze gefahren und in Jugoslawien selbst setzte ein Klima der Angst, ein Klima der Paranoia ein. Und 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt dieses Land bereits wieder mit Kriegsvorbereitungen, weil eben befürchtet wird, dass die Sowjetunion bzw. deren Verbündete, die sich ja geografisch rund um Jugoslawien herum befinden, bald angreifen könnten. Tito befürchtet feindliche Bespitzelung im Land und dadurch, das gibt ihm eigentlich den Grund, eine politische Verfolgungswelle loszutreten. Er beginnt sein Umfeld, sein politisches Umfeld, ja, zu säubern, kann man sagen, weil er eben diesen Menschen vorwirft, sogenannte Ibeovci zu sein, also AnhängerInnen Stalins und dadurch eine Gefahr für Jugoslawien darzustellen. Es gibt Untersuchungen beispielsweise von der Historikerin Anna Antic, die herausgefunden hat, dass ungefähr 40% der sogenannten Ibeovci eigentlich ehemalige Partisanen waren, also hochverdiente KämpferInnen für die jugoslawische Idee, die gesellschaftlich ja auch hoch anerkannt waren, aber all diese Menschen geraten jetzt eben unter Verdacht, eigentlich AnhängerInnen Stalins zu sein und dadurch Tito, aus diesem Grund auch Tito stürzen zu wollen. Das vielleicht bekannteste Opfer dieser Verfolgungswelle ist Arso Jovanovic, der war General der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee und er wird beispielsweise 1948 an der Grenze zu Rumänien erschossen, weil er versucht hat, nach Rumänien zu flüchten, nachdem klar wurde, dass er sich als Anhänger Stalins offiziell positioniert hatte und eben dadurch zur Zielscheibe für Tito wurde. Diese Menschen, diese Iberovci, denen wird kollektiv Volksverrat vorgeworfen und sie sollen in Umerziehungslagern wieder auf politische Linie gebracht werden. Also sie sollen dort vom Stalinismus abkommen und sich zum Titoismus bekennen. Und eines dieser politischen Umerziehungslager ist eben Goli Otok, das grundsätzlich zum Synonym für alle politischen Umerziehungslager in Jugoslawien wurde. Es gab verschiedene Lager in verschiedenen Landesteilen, aber Goli Otok steht bis heute sozusagen synonym für diese politische Repression und für die politische Verfolgung der Iberovci.
Und warum ist gerade diese Gefängnisinsel zum Symbol geworden? Also war es das Größte, das Schlimmste, das am längsten Bestehende? Wie kam es zu dieser Rolle in der Erinnerung oder als Symbol?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es einerseits damit zusammenhängt, dass es tatsächlich eines der brutalsten war. Wenn wir uns die Todeszahlen anschauen, wobei diese Zahlen natürlich nicht immer zu 100% eruiert werden können, aber der kroatische Historiker Martin Prevesic hat beispielsweise, wie ich finde, relativ gut berechnet, dass 72% aller getöteten Menschen, die aufgrund dieser Umerziehungsmethoden zu Tode gekommen sind, auf Goli Otok und Sveti Grgur zu Tode gekommen sind. Also auf Goli Otok und Sveti Grgur waren einfach die Brutalität der Umerziehungsmethoden vielleicht einfach noch eine Spur höher. Gleichzeitig sind natürlich auch die, wie ich bereits beschrieben habe, waren einfach die Lebensbedingungen extrem hart. Also eben durch diese Wetterbedingungen und durch die extrem sinnlose, zermürbende Arbeit, die dort verrichtet werden musste, haben die Menschen wahrscheinlich einfach von Beginn an weniger hohe Überlebenschancen gehabt.
Wie bekannt war denn Goli Otok als Umerziehungslager und als Strafgefangenenlager im damaligen Jugoslawien? Also wusste man von diesem Ort oder war es auf dieser Insel so abgelegen, dass man gar nicht mitbekommen hatte, was da geschah?
Rückblickend ist das ziemlich schwierig zu eruieren, aber was wir vielleicht sagen können, ist, dass es durchaus dieses Phantom Goli Otok durch die jugoslawische Gesellschaft geisterte. Diese Drohkulisse, die hatte ja weit nach der Schließung des Lagers auch Bestand. Also 1956 werden ja die letzten Iberovci entlassen, aber weiterhin besteht diese Drohung, wieder auf Goli Otok landen zu können, sobald sich auch international politische Verbindungen, politische Entwicklungen ergeben, die zur Gefahr werden könnten für Jugoslawien. Und offiziell durfte natürlich nicht gesprochen werden über Goli Otok, es durfte nicht über, die Entlassenen hatten eine Schweigepflicht, sie hatten eine sogenannte Oberwesa, also eine Verpflichtung zu unterschreiben, die ihnen verboten hat, über alles zu sprechen, aber die Leute wussten natürlich trotzdem, dass es da einen Ort gab, wo schreckliche Dinge geschahen. Sie sahen natürlich, dass die Menschen als gebrochene Menschen zurückkamen und nicht mehr dieselben waren. Und in dem Sinne, ja, würde ich sagen, dieses Phantom Goli Otok war durchaus präsent, aber eben sozusagen ein offenes Geheimnis.
Du hast ja eben gesagt, dass diese Verfolgung der angeblichen Anhänger Stalins bis Mitte der 50er, also noch ein paar Jahre über seinen Tod hinaus, lief. Was geschah danach mit Goli Otok, als diese Verfolgungswelle langsam abebbte?
Genau, also Goli Otok dient nur bis 1956 als Internierungsort für Iberovci. 1956 wird eine Generalamnestie erlassen und die Kominform wird aufgelöst. Das ist natürlich den verbesserten Beziehungen zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion geschuldet. Und nach der Entlassung dieser letzten Iberovci, wobei ungefähr 40 Personen von dieser Amnestie ausgeschlossen wurden, aber die große Masse wird sozusagen entlassen, dient Goli Otok und auch Sveti Grgur, die dienen weiterhin als Gefängnisinseln. Also im Laufe der 60er und 70er Jahre werden da sogenannte NationalistInnen eingesperrt, beispielsweise Leute, die sich im sogenannten kroatischen Frühling für mehr Freiheiten für die kroatische Teilrepublik eingesetzt haben. Und ja, dieser Vorwurf sind weiterhin in dem Sinne politische Gefangene. Der Vorwurf hat sich einfach vom Stalinismus zum Nationalismus hinbewegt, aber grundsätzlich dienen die Insel weiterhin der Internierung, aber nicht der Umerziehung. Also dieser Umerziehungsaspekt, der ist in dem Sinne zynisch gesagt den Ibeovci vorbehalten. Die NationalistInnen, sogenannten, die werden zu Zwangsarbeit verurteilt und die sitzen da in dem Sinne eine Gefängnisstrafe ab. Und später wird dann auf Goli Otok noch eine Besserungsanstalt für strafrechtlich verurteilte Jugendliche etabliert. Genau, und diese wird dann aber 1988 komplett geschlossen und seit 1988 gibt es auf der Insel eigentlich, wird die Insel nicht mehr für Internierungszwecke verwendet, sondern ist eigentlich sich selbst überlassen.
Wenn wir hier von Nationalisten sprechen, sind das dann Leute gewesen, die für ihre Teile Jugoslawiens Autonomie, vielleicht Unabhängigkeit erreichen wollten? Oder geht das auch bis sowas, dass man sagen muss, das sind zum Beispiel Nachfolger der kroatischen Ustascha?
Also diese Menschen, die mit dem Vorwurf des Nationalismus verurteilt wurden, die hatten nicht unbedingt etwas mit Faschismus zu tun oder überhaupt nicht eigentlich. Das waren oftmals Menschen, die eben schlichtweg mehr Autonomie gefordert haben, die vielleicht auch antikommunistisch positioniert waren und die dafür kämpften, dass sich dieses Tito-Regime, das ja durchaus als autoritäre oder Diktatur bezeichnet werden kann, dass dieses Regime abgeschafft wird und dass ein Nationalstaat entsteht. Diese Verbindung des Nationalstaatlichen mit den faschistischen Kräften der Ustascha, die ist einer Geschichtspolitik geschuldet, die dann vor allem in den 80er Jahren extrem nationalistisch aufgeladen wird und die dazu führt auch, dass eben Verbrechen der Ustascha relativiert werden, dass sie als Freiheitskämpfer für die Nationalstaatlichkeit interpretiert werden. Und stattdessen, also demgegenüber werden natürlich Verbrechen der kommunistischen Einheiten, also der Partisanenverbände, hervorgeholt und hervorgehoben. Da lässt sich eben beispielsweise Bleiburg nennen. Und genau, also diese Verbindung oder diese sehr, sehr problematische Verbindung von Ustascha als nationalstaatliche Freiheitskämpfer und der Tatsache, dass sie eigentlich faschistische Kollaborateure waren, die entsteht dann erst später.
Du hast ja eben schon erste Zahlen genannt, trotzdem hier nochmal die Nachfrage. Über die gesamte Zeit, wie viele Menschen waren auf Goli Otok inhaftiert und wie viele davon haben die Insel nicht mehr lebend verlassen?
Insgesamt, ich beziehe mich hier auf die Zahlen von Martin Prevešić, insgesamt hat die UDBA, also der jugoslawische Geheimdienst, ungefähr 35.000 Personen verdächtigt. Und davon sind rund 16.000 Personen tatsächlich auch inhaftiert und interniert worden. Davon waren ungefähr 550 bis 570 Frauen, wobei diese Zahl sehr konservativ geschätzt ist im Vergleich zu anderen Quellen, wo von 800 Frauen die Rede ist. Und Martin Prevešić berechnet, dass eben ungefähr 399 Personen insgesamt, also im ganzen Land, infolge der Umerziehungsmethoden gestorben sind. Und eben davon waren 72% auf Goli Otok und Sveti Gurgur. Und wenn wir uns auch die Zahlen anschauen, woher diese Menschen stammten, dann sind überproportional viele Menschen aus Serbien und Montenegro interniert worden. Also 45% stammten aus Serbien, 21% aus Montenegro und danach folgte mit 16% Kroatien. Und die restlichen 12%, die verteilen sich auf slowenische, albanische, mazedonische und ungarisch Gruppen. Also da waren dann bedeutend weniger Menschen aus diesen Regionen inhaftiert.
Du hast eben gesagt, dass Goriotok während der Tito-Zeit ein Tabu in Jugoslawien war. Wie ändert das sich nach seinem Tod und vor allem auch mit Blick auf die politischen Umbrüche Ende der 80er Jahre?
Ja, also Titos Tod verändert natürlich extrem viel. Nach seinem Tod setzt eine Liberalisierung der öffentlichen Debatte ein, auch eine Demokratisierung der Presselandschaft. Und das führt dazu, dass bisherige Tabuthemen, bisher marginalisierte Stimmen auch gehört werden und angesprochen werden. Also in den 80er Jahren gibt es dann eine Häufung an Veröffentlichungen von Memoiren ehemaliger Internierter. Und dieses Thema gewinnt grundsätzlich an Bedeutung, weil es natürlich auch repräsentativ für die Verbrechen eines Regimes steht, das sich ja nach außen hin immer als sozusagen Alternative zum unmenschlichen Stalinismus oder zur unmenschlichen Sowjetunion, zum Ostblock präsentieren konnte. Und Jugoslawien wurde ja grundsätzlich nicht in Verbindung gebracht mit dieser Form von politischer Repression, wie wir sie aus der Sowjetunion kennen. Und aus diesem Grund hat natürlich Goriotok in den 80er Jahren eine größere Bedeutung gewonnen, weil es eben auch diesen Menschen, die Opfer der politischen Repression wurden, ins Zentrum der öffentlichen Debatte gerückt hat.
Und dann, das hast du in deinem Vortrag ja auch geschildert, beginnt man in der Zeitung, in der Parteizeitung über Goriotok zu schreiben. Wie und warum?
Genau, dann passiert eben, dass für mich zuerst kaum zu glauben war, nämlich dass eben die Borba, das war die Parteizeitung der jugoslawischen kommunistischen Partei, der SKJ, 1990 zwischen Januar und September eine Artikelserie veröffentlicht, wo ungefähr 500 Artikel dem Thema Goriotok und grundsätzlich den jugoslawischen Umerziehungslagern gewidmet sind. Die Serie heißt Ibeovci. Also ist eben diesen kommunistischen Opfern des kommunistischen Regimes gewidmet. Und hier stellt sich ja natürlich die Frage, wieso macht das die Parteizeitung? Das liegt aber zunächst einmal daran, eben wie wir erwähnt, wir haben in den 80er Jahren einen Prozess der Liberalisierung, der Pluralisierung der öffentlichen Debatte. Und die Borba muss natürlich Teil davon sein. Sie kann diese Entwicklung nicht aufhalten. Das liegt mitunter auch daran, dass sich Jugoslawien 1990 in einer massiven Systemkrise befindet. Die SKJ löst sich im Januar auf, also im Januar 1990. Und da befindet sich Jugoslawien einerseits in einem ziemlichen Machtvakuum, aber eben auch in einem ideellen oder ideologischen Vakuum. Mit Tito ist diese integrative Leitfigur verschwunden und die Republiken, die sind in dem Sinne zwar rein vom Gesetz her und rein von der Administration her gleichgestellt. Das führt aber auch dazu, dass sie sich jeweils gegenseitig blockieren, dass sie sich jeweils gegenseitig in politischen Prozessen aushebeln und dass bestimmte Republiken wie beispielsweise Slowenien und Kroatien ihre wirtschaftliche Machtposition ausnutzen. Also all diese Dinge führen dazu, dass eine massive Systemkrise entsteht, die gekoppelt ist an eine extreme Wirtschaftskrise. In diese unsicheren Zeiten und in diesen massiven Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Regierung selbst gesellen sich die Unabhängigkeitsbestrebungen der verschiedenen Republiken, beispielsweise eben Kroatien und Slowenien. Und all diese Dinge führen dazu, dass die Borba selbst natürlich als Akteurin und als Repräsentantin SKJ, also dies auch in dem Sinne auch der jugoslawischen Idee, der jugoslawischen Einheit, handeln muss. Also sich selber als ehemaliges Parteiblatt legitimieren. Und ehemalig meine ich hier auch nur in Klammern, weil die Zeitung selber ist natürlich personell und ideell weiterhin eng mit der SKJ bzw. ehemaligen PolitikerInnen aus der SKJ verbunden und auch eben an diese jugoslawische Idee gebunden. Und in diesem Kontext muss eben die Borba entsprechend diese Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozesse aufnehmen, ohne die eigene jugoslawische Idee ja zu verraten, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und hier zeigt sich dann, dass die Idee Goli Otok als sozusagen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, der eigenen Verbrechen, sich durchaus als sinnvolle Strategie zeigt, um eben auch diesen separatistischen Tendenzen, die ganz klar überall im Land spürbar sind, etwas entgegenzusetzen.
Man versucht also, das neue gesamte Jugoslawien im Lichte der europäischen Veränderungen um die Wendezeit damit zu legitimisieren, dass man sagt, wir waren früher schlimm, wir arbeiten das auf, jetzt machen wir es besser.
Genau. Und hier setzt natürlich auch der Aspekt der gemeinsamen Geschichtsschreibung ein. Also diese separatistischen Tendenzen, die fokussieren sich natürlich, die haben zur Folge, dass auch die Geschichtsschreibung national betrachtet wird und dass diese jugoslawische Einheit eben nicht mehr Teil der Geschichtsschreibung ist. Und hier setzt die Borba an und sagt, Moment, wir haben aber eine gemeinsame jugoslawische Vergangenheit und wir können auch daraus eine gemeinsame jugoslawische neue Geschichtsschreibung erschaffen, die eben einerseits die eigenen Verbrechen aufarbeitet, dazu steht, dass das ein Unrechtsregime war und dann auch sagt, das wird unsere Grundlage, um dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Also dass wir nie wieder politische Gesinnungen oder politische Standpunkte als strafwürdig erachten und dass wir nie wieder Menschen politisch umerziehen wollen, weil uns deren Gesinnung nicht in das politische Konstrukt passt. Ich finde das sehr spannend. In dieser Artikelserie kommt beispielsweise Vlado Dabčević vor. Das war wahrscheinlich der bekannteste Ibeovac. Er war auch ein Freund von Arso Jovanovic, den ich bereits erwähnt habe, und ist mit ihm zusammen nach Rumänien geflüchtet, hat die Flucht zwar überlebt, aber ist eben dann verhaftet und interniert worden. Und er positioniert sich auch noch 1990 als strammer Stalinist. Und die Zeitung, die ja noch in den 50er Jahren Vlado Dabčević dafür verurteilt hat, als Stalinist positioniert zu haben, die sagt jetzt ganz klar, ja gut, wir müssen halt mit seiner politischen Haltung nicht einverstanden sein, aber er darf das. Weil wir sind eine Demokratie oder auf dem Weg zu einer Demokratie. Wir haben, alle haben das Recht, ihre politische Haltung so zu äußern, wie sie es wollen. Und deswegen spielt das keine Rolle, dass Vlado Dabčević eben noch 1990 sich als Stalinist positioniert. Es geht eben darum, dass er das darf und dass die Borba ihm auch die Plattform bietet, sich genauso zu äußern. Die Ibeozi-Reihe ist natürlich auch für die Borba von großem Interesse, weil sie sozusagen den Demokratisierungsprozess erfahrbar macht. Also die Reihe ist nicht nur davon geprägt, dass es Zeugenberichte gibt von Überlebenden der Umerziehungslager, sondern es kommen eben auch TäterInnen zu Wort, also beispielsweise ehemalige LageraufseherInnen. Und es werden zahlreiche Zuschriften von LeserInnen veröffentlicht. Und dadurch wird natürlich die Borba zu einer Plattform, wo die gemeinsame Vergangenheit ausgehandelt wird. Also es wird zu einem Ort, wo ein Input angebracht wird und dieser Input wird dann aber der Verhalt nicht irgendwo in der LeserInnenschaft, sondern die LeserInnen reagieren darauf, sie nehmen gewisse Aspekte auf und diese Aspekte werden wiederum in der Zeitung veröffentlicht. Und so entsteht ja fast ein Gespräch, in dem Sinne ein Ping-Pong zwischen jenen BürgerInnen und Bürgern, die natürlich einerseits die Zeitung lesen, aber eben die auch daran interessiert sind, eine Alternative zu diesen Separationstendenzen zu haben und die kein Interesse daran haben, nationalgeschichtliche Geschichtsschreibung zu verinnerlichen, sondern eben die Interesse daran haben, für eine jugoslawische Zukunft neu, sich für eine jugoslawische Zukunft interessieren. Und deswegen finde ich diese Reihe so spannend, weil sie eben auf sehr kluge Art und Weise, wie ich finde, diesen Demokratisierungsprozess für die Leserinnen und Leser tatsächlich erfahrbar macht. Und dadurch wird Goli Otok eben nicht nur sozusagen zu diesem negativen Gründungsmythos, den man als Grundlage dafür nimmt, zu sagen, nie wieder. Er wird eben auch zu einem Instrument, um den Menschen darzulegen, schaut mal, ihr könnt mitreden, ihr könnt eure Meinung kundtun und es wird euch nichts geschehen. Und das ist ja dann die Idee und die Grundlage dieses neuen, dieses demokratischen Jugoslawiens. Noch ein wichtiger Aspekt ist auch die Distanzierung zu diesem Tito-Regime. Also die Inhalte dieser IBEOVC-Reihe, die sind ganz klar davon geprägt, dass Tito der Sündenbock ist. Er ist der opportunistische, der machtversessene, der skrupellose Diktator. Und er ist natürlich der perfekte Sündenbock, weil er bereits tot ist und seit 10 Jahren schon tot ist und sich die Menschen schon langsam von ihm als integrativer Leitfigur befreit haben. Also dadurch schafft die Borba eine ganz klare Distanzierung und eine Zäsur zum titoistischen Jugoslawien, das sich ja ansonsten so stark geprägt war von diesem Dandy, diesem Menschen, der ja wie kein anderer für Jugoslawien stand, symbolisch. Und durch diesen Kniff, also in dem eben die Schuld ganz alleine Tito und einigen Menschen aus seinem nächsten Umfeld zugeschoben wird, schafft es die Borba, sich selber auch von diesem Erbe zu distanzieren und sich eben dadurch neu zu positionieren als Akteurin in diesem Demokratisierungsprozess.
Das Schaffen dieses neuen Diskurses über Jugoslawien hat aber nicht hinreichend Erfolg. Das Land Jugoslawien wird ab 1991 in vielen, teils sehr blutigen Kriegen zerbrechen. Es werden neue Staaten entstehen, darunter auch Kroatien, zu dessen Staatsgebiet dann auch die Insel später gehören wird. Wie geht die Geschichte von Goli Otok im Land Kroatien weiter?
Ja, also im 1988 werden die letzten Gefängnisse beziehungsweise die Anstalten geschlossen und seitdem ist die Insel sich selbst überlassen. Also die Infrastruktur ist am Verfallen. Es gab jahrelang keine Bemühungen, dort irgendwie eine Gedenkstätte beispielsweise zu etablieren oder grundsätzlich auch Goli Otok in die offizielle Erinnerungskultur mit einzubeziehen. Was sich mittlerweile geändert hat, ist, dass natürlich private Reiseanbieter Goli Otok als touristische Attraktion entdeckt haben. Seit einigen Jahren wird Goli Otok oft in einer sehr sensationslüsternen Art als beispielsweise Alcatraz Kroatiens beworben und es erinnert sehr stark an einen Erlebnispark statt an eine Gedenkstätte. Also es gibt ein Restaurant, es gibt einen Souvenirshop, es gibt aber kaum offizielle beispielsweise Gedenktafeln, die Menschen, die TouristInnen darauf hinweisen würden, wo sie sich jetzt eigentlich befinden. Und oft sind diese wenigen Informationstafeln, die angebracht sind, enthalten sehr spärliche und oft auch ja faktisch nicht korrekte Inhalte. Also Golio Otok spielt heute in Kroatien eine sehr marginale Rolle, wobei seit 5 bis 6 Jahren begonnen wurde, im Rahmen des 23. August, also diesem europäischen Gedenktag für die Opfer totalitärer Regime, im Rahmen dieses 23. August werden jährlich VertreterInnen der Regierung auf die Insel entsandt. Also es gibt dann sozusagen diesen offiziellen staatlichen Aspekt des Gedenkens, aber meine Beobachtung ist es, dass da eigentlich hauptsächlich nationale Opfer eine Rolle spielen. Also dass, wenn dann von Golio Otok gesprochen wird und davon gesprochen wird, dass den Opfern Golio Otoks gedacht wird, dass da oft eben die sogenannten NationalistInnen gemeint sind und nicht die IBFC. Das liegt natürlich auch daran, dass kommunistische Opfer eines kommunistischen Regimes sich einfach nicht so gut in eine Erinnerungspolitik einpassen lassen, die halt eben vor allem auf nationale Opfer ausgerichtet ist und die in dem Sinne ja sozusagen eindimensional ist. Diese Eindimensionalität, die passt halt nicht zu Golio Otok. Dort waren zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Menschen verschiedener Gesinnung interniert und deswegen gibt es da eben keine klare Täter-Opfer-Verteilung und Aufteilung. Das zeigt sich jetzt eben darin, dass das offizielle Kroatien und die offizielle Geschichtspolitik Golio Otok immer noch weitgehend meidet. Thank you.